Ich habe am Freitag hatten wir auch einen Gottesdienst, da gab es auch keinen Lobpreis. Also schon, wir machen ja mal Freitags das gleiche wie sonntags und haben sich die Lobpreise abgesprochen, dann auch bei beiden Veranstaltungen nicht da zu sein, damit es auch beiden Malen gleich ungewöhnlich ist. Und ich muss sagen, also, und ich glaube, das fiel auch am Freitag, das einigen nicht leicht und mir fiel es auch nicht leicht, weil man da so dran gewöhnt ist. Es ist, ich liebe Anbetung, ich liebe Lobpreis, ich mag es Gott irgendwie mit meiner Stimme, aber auch mit dem Bassspielen da so anzubeten und das fehlt mir echt, das ist mir ein ganz wichtiger Teil im Gottesdienst, der ist mir so wertvoll und da denkt man so, ach schade, dass es das nicht gibt. Und gleichzeitig ist es aber extrem herausfordernd, dass wir mal Gottesdienste haben, die anders aussehen, die anders ablaufen, wo Dinge ja, nicht kontrollierbar sind und wo Dinge anders passieren, als wir es eigentlich erwartet haben. Jeder von uns kommt doch in Gottesdienst und erwartet eigentlich, hat so ein kleines bisschen so eine Vorstellung, wie das sein könnte. Und am Freitag waren noch weniger Leute da, als jetzt hier sind. Und dann habe ich mal da vorne gepredigt und wir hatten halt, wie gesagt, auch gar keine Musik und es war also irgendwie ganz anders, die Stimmung. Und ich fand es sehr herausfordernd. Ich glaube, man ist doch schon sehr an Strukturen gewöhnt und man hat gerne so seine bekannte Parameter, wo man weiß, ja, darauf kann ich vertrauen, dass die da sind. Das sind so wie fixe Dinge, an denen man sich festhalten kann, wie so ein Geländer. Und das macht sicher. Da fühlt man sich sicherer. Und wir haben am letzten Wochenende, haben Linda und ich was total Abgefahrenes erlebt. Wir sind da nach Norddeutschland gefahren, in den Lüneburger Heide, da wo wirklich viel Platz zwischen den Häusern ist. Und wir sind da auf eine Konferenz gefahren, die hieß Glory Invasion. Und wenn man so den Namen Glory Invasion hört, dann denkt man, das wird wild, recht amerikanisch, obwohl kein Amerikaner da war. Und man hat schon so ein gewisses Maß, so wir sind hingefahren, ich so, na, hast du schon Lust drauf? Linda so, ich weiß nicht, was mich erwartet, ich sich auch nicht, aber es war halt schon spannend. Und dann kamen wir an und es war vollkommen anders, als wir es erwartet haben. Es war in einem Privathaus, die hatten einen wirklich großen Wintergarten, also der war bestimmt so 5 Meter, 6 Meter breit und bestimmt so 10, 12 Meter lang, ein riesiger Wintergarten, also wo zig Sofas so im Kreis reinpassten und in der Mitte war ein riesiger, dicker, flauschiger Teppich und es gab keine richtige Bühne oder ein vorne und der Gastgeber machte uns die Tür auf und der Heilige Geist kam so raus und ich spürte das sofort so und der Tipp fiel direkt um und so wurden wir eingeladen und es war halt sehr abgefahren. Es war wirklich ein wildes Wochenende. Es waren Walisen da, es waren Londoner da, es waren Schweden da, Sören und Inga. Also genau das, was man eigentlich erwartet, wenn man Schweden sehen möchte, Sören und Inga. Und es war also richtig abgefahren. Es waren krasse Leute da und es war richtig, richtig wild. Und bei der ersten Veranstaltung, also beim ersten Meeting war es so, es war eine ganz familiäre Atmosphäre da und Gott war wirklich deutlich spürbar da und es war total friedvoll und kleine Kinder liefen dazwischen rum und spielten und die kleine Zoe machte mit ihrem halbes Jahr wäre zu früh, machte dann ihre Laufversuche da und rannte überall rum und wollte alles anpacken und es passte trotzdem, es war super, also nicht, wenn ich eine Konferenz habe, dann erwarte ich große Sprecher, große Bühne, erstmal eine Stunde Lobpreis, dann 2,5 Stunden Predigt, dann Ministry-Part, 2 Stunden langweilige Pause und dann das gleiche wieder von vorne und das immer so 3-4 Mal pro Tag, das ganze Wochenende. Das erwartet man bei einer Konferenz, weil so war bis jetzt jede Konferenz. Und da war man nur plötzlich in einer Familie drin und es war irgendwie total anders und Linda fütterte die Kinder und ich half mit irgendwie aufzuräumen und es war die ganze Zeit so richtig gesättigt von Gottes Gegenwart und es war schön, es war der Hammer, aber ganz anders. Es gab kein Programm, es gab keinen Lobpreis, also deshalb passt dieses Beispiel sehr gut. Es gab keinen Lobpreis. Ich habe gedacht, wann machen die denn Pause? Wie lange geht der erste Block? Aber das war auch egal, weil wenn der Heilige Geist, der bewegte sich ja plötzlich in die anderen Raum, da wo es das Essen gab und plötzlich standen immer mehr Leute auf und gingen rüber und aßen was und dann irgendwann fingen wir wieder an und so. Und es war einfach so ein kontinuierliches Beisammensein und in Gottes Gegenwart sein und es war total konventionslos. Und das war sehr herausfordernd, aber es war total geil, das zu erleben. Und ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Thema Gegenwart Gottes und seine Herrlichkeit. Und ich hatte gestern war ich im Borgentreich gewesen, auf dem Ebo-Camp, da habe ich noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, die sagte so, wieso, Gott ist bei mir, alle Tage bis an der Weltende. Das ist der klassische Spruch, Gott ist immer bei mir. Also wie kannst du davon reden, dass da so die Gegenwart Gottes sich irgendwie senkte über diese Veranstaltung? Und sie hat recht. Auf irgendeine übernatürliche, mystische Art und Weise ist Jesus immer bei uns, weil er ja Gott mit seiner ganzen Fülle ja in uns drin lebt und deshalb ist er immer bei uns und da können wir uns sicher sein. Aber ich kenne Tage, da weiß ich das und ich proklamiere das und ja, der Herr ist bei mir, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich mir gar nicht sicher bin, auch wenn der Feind versucht, da so Unfrieden reinzusäen und er ist bei mir und ich weiß es und ich halte daran fest. Und es gibt Tage, es ist klar, dass Gott da ist. Da ist die Gegenwart richtig spürbar, satt. So in der Bibel steht, die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel irgendwie mit Rauch. So und die Priester konnten nicht mehr ihren Dienst tun und die Lobpreiser konnten nicht mehr anbeten, weil Gott so dermaßen im Raum war, dass nichts mehr möglich war. So wie der Typ nicht mehr stehen konnte, der mich begrüßte, weil einfach Gott ihn so berührt hat, so bam, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Also es geht mir nicht um das ganze Umfallen oder sowas, sondern es geht mir darum, so wow, es gibt Gegenwart Gottes, die ist so dicht, dass echt nichts mehr daneben geht und es einfach nur noch schön ist und man mit allem aufhört, weil man einfach nichts mehr kann und nur noch staunen kann und nur noch verliebt sein kann. Und das ist halt, das ist nicht immer so, aber irgendwie, es gibt so diese beiden Punkte. Und ich würde gerne heute mit euch darüber sprechen, über dieses Leben in der Gegenwart Gottes und aus der Gegenwart Gottes. Weil ich beschäftige mich mit dem Thema immer, ja, schon seit einigen Monaten. Und ich merke, dass das sehr erstrebenswert ist, seine persönlichen Sensoren, weil ich, Gott ist immer da. Und ich glaube, diese Herrlichkeit, die man fühlen kann, ist auch theoretisch immer greifbar. Und es liegt an unseren Sensoren, also unseren geistlichen Augen sozusagen, unseren übernatürlichen, gottgegebenen Sensoren, dass wir seine Gegenwart, seine Himmelswelt, ihn wahrnehmen oder auch nicht. Und das ist so wie ein Radio, wo du den Sender verstellt hast, dann hörst du es nicht, obwohl das Radioprogramm immer noch läuft. Und wenn du den Sender richtig tunst oder die Antenne in die richtige Richtung biegst, dann kannst du es wieder wahrnehmen. Und so ist es halt auch mit der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, dass wir so ein Feintuning zwischendurch brauchen und dass ich es auch brauche. Und ich merke, dass so ein Feintuning auch dauern kann. Das ist eine Sache, da muss der Herr schon an vielen Schräubchen drehen. Weil ich bin jetzt fast 35 und mit diesen fast 35 hat die Welt lange Zeit gehabt, irgendwie meine Sensoren perfekt zu schärfen auf diese natürlichen. Auf Sehen, auf Hören mit dem Ohr, auf Riechen, auf Tasten, solche Sachen. Und mein ganzes Gehirn ist so strukturiert, dass ich eigentlich diese Sachen immer sofort in dieser natürlichen Sensorik einordne. Und da muss natürlich auch ein bisschen dran rumgedreht werden, bis ich andere Dinge wieder wahrnehmen kann. Und ich glaube, und ich habe es am Freitag auch schon gesagt, ich glaube, dass Deutsche da sowieso ein bisschen Schwierigkeiten mit haben. Weil der Deutsche ist doch sehr deutlich geprägt von der griechischen Denkweise. Logik oder Logik, wie der Deutsche sagt, dieses verstandesmäßige, analytische Denken, das ist doch schon was, wo wir in der Welt für bekannt sind, oder? Also wenn ich Japaner frage, wenn ich irgendwie Amerikaner frage, die sagen immer, die Deutschen, das sind die Dichter und Denker, so die Leute, die irgendwie strukturiert, die Spanier nennen uns Casta Quadrada, die Quadratschädel, weil wir immer so denken, also immer im rechten Winkel. Und ich glaube, da ist schon für so einen Deutschen, also ich fühle mich, obwohl ich ungarischer Abstammung bin, aber ich fühle mich sehr, sehr deutsch. Ich bin auch sehr deutsch, ich bin auch in Deutschland schon geboren. Und ich glaube, dass das, also es ist nicht jeder so. Nina Sie wohnt ja auch in Deutschland, aber sie sagte gestern, nein, am Freitag, das passt nicht zu ihr, sie ist so russisch, sie denkt nicht. So kam es bei mir an. Ey. Nein, nein, das war ein Scherz. Sie sagte halt einfach, sie ist da nicht ganz so in diesen, so wie Deutsche halt so total denken, sondern sie ist da ein bisschen gefühlsmäßiger. Aber sind wir doch mal ehrlich, der Deutsche denkt und möchte verstehen und so. Und so, der braucht halt auch Strukturen, oder? Die meisten Menschen freuen sich, Strukturen geben Sicherheit und so. Ist das wahr oder eher nicht so? Kann ich diesen Punkt überspringen oder treffe ich euch? Ist der Juppie noch nie passiert, dass ihr Strukturen braucht? Halleluja. Ich würde halt gern ganz kurz so mal so drüber sprechen, warum uns das so schwer fällt. Warum es uns so schwer fällt, irgendwie Emotionen rauszulassen. Warum es uns so schwer fällt, als Deutsche irgendwie uns fallen zu lassen, irgendwie Gott zu genießen. Also der Deutsche, das ist der, der was für den Herrn reist, der was für den Herrn tut, der auch gerne bereit ist, irgendwie zu leiden für den Herrn oder sowas. Aber genießen, das ist irgendwie... Das ist schon fast verpönt. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir als Deutschen ticken. Der Deutsche ist verstandesorientiert. Wenn ich als Deutscher in einen Gottesdienst gehe, dann freue ich mich über eine gute Predigt. Weil eine gute Predigt, die macht was mit meinem Verstand, mit meinem Intellekt. Ich bin in der Lage, danach mehr von Gott zu erkennen. Er offenbart sich mir und ich sehe, wie Gott, ein bisschen mehr, wie Gott gestrickt ist. So, als Deutscher, wenn ich etwas erkennen möchte, oder wenn ich in der Bibel lese, es geht um Erkenntnis, dann ist das so, als wenn ich einen Bauplan aufmache und sehe, ah ja, so, da ist das Zimmer, da ist das Zimmer. So, man möchte Dinge begreifen. Wollen? Erkennen ist begreifen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass viele Deutsche so predigtverliebt sind. Die Predigt ist das Zentrum des Gottesdienstes. Anbetung super, Gebet super, Gemeinschaft super. Aber die Botschaft, die Message, die Predigt, das ist das, da freut man sich drauf, das gibt was, das verändert mein Leben, weil das fühlt man auch, das ist greifbar, da habe ich was verstanden und das kann ich mir noch notieren. Wenn die Gegenwart Gottes mich berührt im Lobpreis, das war schön, aber die Veränderung merke ich vielleicht erst 10 Jahre später, wenn sie dann so deutlich wird, irgendwie, dass andere Leute einen darauf ansprechen und sagen, Alter, du bist ja ganz anders geworden. Aber es ist nicht so greifbar. Wenn der Herr irgendwie sich offenbart und man sieht dann, ah ja, klar, Gott ist Liebe, dann kann man aufschreiben, Gott ist Liebe, und dann weiß ich, ah ja, Gott ist Liebe, ich habe eine Erkenntnis. Ne? So arbeitet gern der Deutsche. Das ist halt auch typisch griechisch, weil die Griechen, die sind halt so, die wollen... Da ist das Denken auf Hören und Verstehen ausgelegt. Alles ist auf Hören und Verstehen ausgelegt. Und so ticken wir auch. Deshalb gibt es auch viele Bücher über Gott hören, aber zum Beispiel wenige über Gott sehen oder Gott fühlen. Einfach weil wir halt immer in diesen Denkmustern denken. Wir sind davon geprägt. Ganz anders ist es bei den Hebräischen. Also beim Volk Israel. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der zu Hause irgendwie 3 Israel-Flaggen hängen hat und irgendwie, wow, und die Israeliten sind ein besonderes Volk und so, wie es das bei manchen charismatischen Christen gibt. Die Israeliten sind für mich ein Volk, so wie die Deutschen, die Ungarn, die Russen. Das sind alles geliebte Menschen von Gott und die sind alle super und haben ganz Besonderheiten. Und die Besonderheit beim israelischen Volk ist aber, auch wenn sie vielleicht Dinge tun, die ich nicht so befürworten kann oder getan haben, die ich nicht befürworten kann, aber es gibt auch Dinge, die sie gut machen. Und was bei ihnen besonders ist, Gott hat, noch bevor es dieses Volk Israel gab, dem ersten Menschen gesagt, ich will mit dir und deiner Frau dir so viele Nachkommen schaffen, dass ein ganzes Volk draus wird. Und das ist mein Volk. Das ist das Volk Israel. Und ich sondere das aus. Das ist mein geliebtes Volk. Das bedeutet, und Gott liebt die anderen natürlich auch, aber das war, als das noch nicht da war, beim ersten Mann, der dieses Volk hinterher im Endeffekt irgendwie als Nachkommen hatte, so dieses Volk ist von Anfang an von Gottes Willen und seiner Denkweise und seiner Verhaltensweise geprägt gewesen. Von Anfang an hat er im Endeffekt immer wieder da reingesprochen. Von Anfang an war er mit dabei. Von Anfang an hat er sie geprägt. Und deshalb glaube ich, dass viele hebräische Sachen in der Denkweise, im Menschenbild, im Verständnis, in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, geprägt sind, besonders stark geprägt sind von dem, wie Gott glaubt, wie es gut ist für den Menschen. Und Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass von der griechischen Denkweise sehr, sehr vieles sehr ungesund für uns ist. Also zum Beispiel der Hebräer sieht Sachen ganzheitlich. Der Grieche ist analytisch und geht immer auf einzelne Punkte ein, aber sieht meistens nicht das große Ganze. Also zumindest im Zusammenhang mit dem Menschen beispielsweise. So, gleichzeitig ist das Volk Israel gegenwartorientiert. Es geht ihnen nicht um den Verstand, sondern um die Gegenwart Gottes. Von Anfang an war Gott dabei. Als sie aus Ägypten, nur Beispiele, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, lief Gott vorher oder qualmte oder brannte in Form einer Rauchsäule oder einer Feuersäule, je nachdem, ob Tag oder Nacht war. Das Volk Israel zuckelte hinter ihm her und hatte Gott immer vor Augen. Seine Gegenwart war da. Als er sich mit Mose treffen wollte auf dem Berg Sinai, dann senkte sich die Gegenwart Gottes so, dass der Berg eingehüllt war in Rauch und das Volk Israel sagte, wow, 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 das ist uns zu viel. Und die haben sich nicht getraut, näher ranzukommen, weil sie Angst hatten, dass sie sterben. Also die Gegenwart Gottes war so da, dass sie teilweise sagten, wow, das ist uns zu heftig. Also sie hatten Gott immer vor Augen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das Volk Israel so viele Feiertage hat, religiöse Feiertage von Gott vorgegeben. Laubhüttenfest, Passafest, das ganze Zeug. Diese Dinge sind alle dazu da, um das Volk daran zu erinnern, was Gott für sie getan hat in Vergangenheit. Das heißt, auch wenn sie an ihre Geschichte denken, versuchen sie sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott schon getan hat. Also auch im Alltag, in den Jahresfeiertagen, immer wieder Blick auf Gott, Blick auf Gott, Blick auf seine Gegenwart. Da war er dabei, da hat er uns aus der Sklaverei befreit. Da irgendwie, er ist immer da. Und die Gegenwart Gottes, das ist sozusagen der Fokus des Volks Israel. Dementsprechend sehen und fühlen, wie ich gerade gesagt habe, ihn empfinden. Das ist das, wie diese hebräische Denke eher funktioniert, im Gegensatz zum griechischen Hören und Verstehen. Und ich glaube, also versteht mich nicht falsch, verstehen ist gut, weil ich stehe total da drauf. Also ich bin auch analytisch tätig und ich predige ja auch und ich auch fürs Hören und fürs Verstehen. Also das ist nicht schlecht, versteht das nicht falsch. Es ist nur so die gesamte Prägung. Und ich glaube aber, dass wenn wir zu sehr da reingehen in diese griechische Denkweise, dass es uns dann schwerfällt, halt zu empfinden, zu fühlen, zu spüren und zu sagen, okay, ich verstehe es halt nicht, aber ich genieße es trotzdem. Weil wir wollen es vorher erklärt haben, bevor wir uns darauf einlassen. Kennt ihr das? Und ich glaube, dass wir deshalb große Schwierigkeiten haben, oft Gott wahrzunehmen auch. Weil wir so kontinuierlich umgestimmt wurden, unsere Sensoren umgetunt wurden, dass es uns schwerfällt, auch mal Dinge nicht zu verstehen und einfach zu genießen, wahrzunehmen. Kommt das an? Dieses Wort fällt mir gerade wieder ein, als ich auf mein Skript gucke. Das Wort erkennen, habe ich gerade gesagt. Der Deutsche verstehen, aufdröseln. Im Hebräischen und in der Bibel, immer wenn du sagst erkennen, Gott erkennt den Menschen oder Adam erkennt Eva und sie bekommen Kinder. Erkennen ist ein griechisches oder ein hebräisches Wort für einen sehr intimen Akt, also was Sexuelles sogar. So miteinander schlafen. Adam erkennt Eva und sie bekommen Kinder. Gott erkennt auf diese, mit dem gleichen Wort, erkennen den Menschen. Das heißt, Gott erkennt uns, heißt nicht, Gott guckt dich an und sagt, wow, coole Schule, sondern, oder guckt noch tiefer rein, sondern es ist direkt eine intime Begegnung. Etwas ganz Fühlbares. Und ich glaube, das ist halt das hebräische Form von erkennen. Und da müssen wir hinkommen. Fände ich cool, weil das bringt uns wirklich Gott näher. Jetzt könnte es sein, dass du sagst, ja, ich bin so ein Nicht-Fühl-Typ. Das habe ich schon oft gehört. Bin ich zu laut? Soll ich leiser machen? Da hinten macht. Bist du zu laut oder geht? Nee, okay. Ich habe Oropax, die kannst du. Jetzt hat er mich rausgebracht mit seiner Geste. Mach diese Gesten nicht mehr. So ist okay. Okay, aber nicht. Jetzt könntest du sagen, okay, ich bin nicht so ein Typ, ich fühle da nicht so viel und habe ich auch schon oft gesagt, irgendwie so, ich bin so ein Nichtfühler, ich war auch so ein Nichtfühler, irgendwie, wenn dann Gebetszeiten waren, irgendwie alle fingen an zu weinen, zu lachen und so Pferde stehen in der Mitte, so, aber ich konnte dann immer gut aufräumen. Wenn du sagst, ich bin so nicht der Typ für so das große emotionale Karussell. Ich bin da mehr so der Nüchterne. Oder du sagst, hey, das ist gerade vielleicht nicht dran für mich. Das sind so Dinge, die ich auch oft gesagt habe und die ich auch oft höre. Dann frage ich mich halt, wenn es Typsache ist, also dann gibt es ja Trinker, sage ich mal, die immer ständig bereit sind im Geist, und dann gibt es so Nichtspürer. Und das ist dann scheinbar von Gott gewollt, weil sonst würde es ja diese unterschiedlichen Typen nicht geben, wenn das so wäre. Und da habe ich persönlich so ein bisschen mein Problem mit. Das fällt mir schwer. Es gibt bestimmt Unterschiede, je nachdem, wie es uns geht. Es gibt bestimmt Unterschiede, auf welchem, ja, was gerade so tagesmäßig dran ist. Es gibt bestimmt auch Zeiten, wo, ja, wo es mal nicht dran ist, irgendwie total voll, irgendwie nur so schmusig drauf zu sein an der Brust des Herrn. Und es ist vielleicht auch Tagesform und Übungssache, definitiv Übungssache. Aber ich glaube nicht, dass es nur Typsache ist. Weil der Herr ist bei allen von uns, jeden Tag bis an der Weltende. Und nicht nur bei einigen. Seine Gegenwart ist bei allen gleich da. Gott ist irgendwie, er liebt uns ja alle. Und wenn du aber trotzdem sagst, ja, ich bin so jemand, dann würde ich gerne mal drei Fragen stellen, die ich mir auch gestellt habe und die es mir klar machen, dass es keine Typsache ist, sondern dass das Leben in der Gegenwart und in der Herrlichkeit Gottes eigentlich eine Grundlagensache ist. Eine Identitätssache. Das ist eigentlich, das sollte Standard sein. Wir müssen nur halt lernen, es wieder wahrzunehmen und uns darauf einlassen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wofür bin ich geschaffen? Wie bin ich ausgelegt? Also was soll ich tun? Was ist so mein Bauplan von Gott? Und wenn Gott sagt, wir sind geschaffen, Gott sagt, er hat uns gemacht als sein Ebenbild. Im Ebenbild Gottes sind wir geschaffen. Dann heißt das, Gott möchte uns als Gegenüber haben. Er hat uns so geschaffen und er hat Lust, sage ich mal, unser Gegenüber zu sein. Und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, so wie so ein Spiegelbild, dann ist das gleiche, dieser gleiche Bauplan, bei ihm sein zu wollen, ja auch in uns reingelegt. Oder? Wenn wir identisch geschaffen sind, dann oder identisch nicht, aber wenn wir in seinem Bild geschaffen sind und er mit uns sein möchte, dann ist das ja auch in uns reingelegt, dass wir mit ihm sein wollen. Oder? Das merkst du schon im Paradies. Adam und Eva haben Zeit verbracht in seiner Gegenwart. Sie sind abends spazieren gegangen, haben sich über was weiß ich was unterhalten. Fußballergebnisse gab es noch nicht so viele, weil du kriegst keine 22 Mann zusammen. Mit Adam und Eva und Gott und dem Heiligen Geist und so, dann Jesus noch, dann sind fünf. Die Engel, ja, die spielen nur Handball. Aber Volleyball, keine Ahnung. Die haben Zeit mit Gott verbracht. Die haben seine Nähe genossen. Gott wollte bei ihnen sein. Und wie ich das gerade auch gesagt habe, eigentlich zieht sich durch das ganze Volk Israel durch. Sogar, ich dachte immer, dann kam der Sündenfall. Bam. Und dann sind die raus aus dem Paradies. Und dann dachte ich immer so, jetzt sind sie ganz getrennt von Gott. Und wenn du dann aber siehst, dann Adam, Eva, Kain, Abel, zack, die sind jetzt da, Kain und Abel, der eine erschlägt den anderen. Dann steht da Gott, kommt vorbei und spricht mit ihm über den Totschlag seines Bruders. Also auch da war Gott total intensiv da. Also Gott war immer ganz nah bei den Leuten und suchte seine Nähe. Und wenn er uns in seinem Bild schafft, dann ist das eigentlich unsere Natur. Es ist nicht irgendwie sein Egoismus, dass er will, also die Leute, die sich an die Hände nehmen und um ihn rumtanzen irgendwie, sondern er hat uns so gemacht und er liebt unsere Nähe. Und wenn er uns in seinem Bild schafft, dann ist es auch unsere Natur. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, habe ich mich gefragt, wofür ist eigentlich Jesus gestorben? Klar, wegen den Sünden, damit uns die Sünden vergeben werden, Kreuz, zack, wir können diese ganzen Sachen da dran nageln und wir mit ihm gekreuzigt, bam, der neue Mensch, die neue Schöpfung, Halleluja, wir sind frei von Sünde, super geil. Gleichzeitig ist aber auch der Weg frei zu Gott hinein, der Tempel, der Vorhang im Tempel ist zerrissen und wir können direkt ins Allerheiligste rein, in die direkte Gegenwart Gottes wieder. Jesus ist gestorben, dass wir wieder diese totale Nähe mit dem Vater haben können. Nicht nur, dass unsere Schuld vergeben ist, sondern dass wir wieder diese totale Nähe mit dem Vater haben können. Dafür ist er gestorben. Dass dieses wieder noch näher möglich ist. Und er ist gestorben, aber wir sind mit ihm gestorben. Also sind auch wir gestorben, damit wir wieder in die Kindschaft reinkommen. Dass eine Beziehung ist wie zwischen einem Vater und einem Sohn, nämlich an der Hand und auf dem Schoß sitzen und miteinander spielen und Herzen, weiß ich nicht. Sowas macht man doch als Vater, oder? Väter? Ja? Gut, macht man so. Habe ich richtig, dann freue ich mich auch drauf. Jesus ist gestorben, damit wir wieder eins sind. Er betet an einer Bibelstelle, kurz bevor er stirbt, das nennt man das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus zu Gott spricht und sagt, Herr, bitte mach, damit sie alle eins sind, also wir alle eins sind, wie du Vater in mir bist und ich in dir, also super eng verbunden, so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also Jesus will, so wie er eins ist mit dem Vater, weil Jesus, Heiliger Geist, Vater, die sind eins, Dreieinigkeit, will, dass wir auch mit ihnen eins sind. Also Jesus ist gestorben, damit eine Viereinigkeit sozusagen entsteht, nämlich du mittendrin in der Dreieinigkeit. So nah sollen wir bei ihnen sein. Dafür ist er gestorben. Und die dritte Frage, die ich mich gestellt habe, warum ist Jesus gestorben? Und da ist klar, aus Liebe. Also er hat das gemacht aus Liebe zu uns, weil es eine Liebesbeziehung ist, die er mit uns hat und die er mit uns haben will. Und keine Verstandesarbeitsbeziehung oder sowas, sondern eine Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung ist für mich zumindest etwas sehr Emotionales. Ich möchte meine Linda fühlen. Ich möchte sie riechen und spüren und herzen und nicht einfach nur verstandesmäßig mit ihr den Alltag bestreiten. Und so möchte Gott dich drücken und knuddeln und möchte Gott irgendwie deine Nähe haben. Und du sollst es genauso genießen können. Gott schreibt in seinem, im Hohelied, dass wir wie guter Wein sind für ihn, der im Hals runterläuft. Er genießt uns. Er berauscht sich an unserer Gegenwart. Und so soll es auch bei uns sein. Andersrum. Wir sollen ihn fühlen können. Weil das gehört zu einer Liebesbeziehung dazu. Und deshalb glaube ich, weil das ist ja bei jedem Menschen so von Gott gewollt und bei jedem reingelegt, dass es eine Grundlagensache ist und keine Typsache. Und natürlich gibt es Zeiten, wo es, wie gesagt, mal nicht dran ist, dass ich irgendwie immer nur mit der Linda knuddel, sondern dass es Zeiten gibt, wo wir halt gemeinsam besprechen, wie wir die nächste Woche bestehen. Klar. Und genauso ist auch bei Gott mal Zeiten dran, wo man halt mal nüchtern die Ärmel hochkrempelt. Also zum Beispiel, ich erlebe das, wenn es um Befreiungsdienste geht, dann erlebe ich das total oft, dass um mich herum alle total so und am Rad drehen und Angst haben. Und das sind für mich diese, in den Zeiten, wo ich das machen soll, das sind für mich die nüchternsten Zeiten, die ich je erlebt habe. Ich bin dann so klar, irgendwie Gott macht das, dass ich so einen geschärften Blick habe und klar und vollkommen emotionslos bin, dass ich wirklich in der Lage bin, ganz präzise irgendwelche Arbeiten auszuführen. Das macht Gott auch manchmal. Das ist ein ziemlich abgefahrenes Gefühl. Aber ich mag eigentlich das andere lieber. Ich mag das lieber mit Gott genießen und fühlen und so. Ich glaube, dass alles in uns darauf hinzieht, näher an Gott ranzukommen und näher in seiner Gegenwart zu sein. Und wir sind geschaffen für ein Leben in Herrlichkeit. Das ist unsere Sache, dafür sind wir geschaffen. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses Leben in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe, in seiner Herrlichkeit auch eine Grundlage ist für unglaublich viel Frucht. Also ich glaube, dass du deine Bestimmung erst dann richtig erfüllst, wenn du sagst, hey, mein Leben ist darauf ausgerichtet, noch mehr von Gott zu erleben, noch näher an ihm dran zu sein, also auch gespürt, gefühlt, also näher, mehr sein Freund sein. Das ist das Ziel unseres Lebens. Darauf sind wir ausgelegt. Und die Frucht wird als Abfallprodukt passieren um uns rum, weil wir so nah bei Gott sind, dass wir immer voller werden von ihm. Obwohl er natürlich schon voll da ist. Also es ist irgendwie mystisch, irgendwie beides möglich. Und ich kann es euch nicht erklären, das muss man fühlen. Also das kann nur der hebräische Denker irgendwie verstehen oder erkennen. Ein Beispiel dazu. Nächster Punkt. Okay. Glaubt ihr mir, dass das eher eine Grundlage als eine Typsache ist? Ja, ein Ja habe ich gehört. Das reicht mir. Okay. Dann weiter. Jetzt sagst du aber vielleicht, ja, ich spüre ihn aber nicht. Und ich kann mich anstrengen und machen und tun und strampeln und ich versuche ja alles. Irgendwie auf Knien beten, liegend beten, Gesicht nach unten, liegend beten, Gesicht nach oben, Arme heben. Und ich habe schon alles versucht. Ich bin auf jede Konferenz gefahren, wo die krassen Anbeter sind und die krassen Prediger sind. Ich habe für mich beten lassen. Ich habe irgendwie alle möglichen Exerzitien, also Übungen durchgeführt, um irgendwie mich selbst zu disziplinieren, mein altes Ich zu kreuzigen. Ich habe irgendwie allen charismatischen Voodoo gemacht, den man so machen kann, in der Hoffnung, dass ich irgendwie näher an Gott rankomme. Ich nenne das gerne, also ein Bekannter von uns, der nennt das charismatisches Voodoo und es passt so gut, weil beim Voodoo nimmt man ja so Stöckchen und ein bisschen Blut und so und dann versucht man irgendwie zu zaubern. Und das versucht ein Christ auch total gerne, weil dann gibt's ja irgendwie, ah ja, auf jeden Fall im Namen Jesu, der aus Nazareth, der gestorben ist, irgendwie, um uns jetzt Autorität zu geben und dann das immer die Floskel, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Natürlich, der Name Jesu hat wahnsinnig Kraft, aber wenn man das dann irgendwann als Zauberformel benutzt, dann sind wir wieder bei der Magie und das hat wieder keinen Wert. Ne? So, charismatisches Voodoo. Und das hast du vielleicht, und ich habe das auch schon alles ausprobiert und irgendwann komme ich immer an den Punkt, wo ich sage, boah Gott, entweder du machst es jetzt oder keiner, ich kann nicht mehr. Meistens kommt Gott an und es knallt richtig. Einfach weil Gott möchte, dass wir mit dem Zeug aufhören. Und ich glaube, dass wir es auch nicht machen brauchen, weil wir müssen begreifen, dass aus seiner Gnade heraus schon alles erledigt ist, was wir brauchen, um in dieser Herrlichkeit und Gegenwart Gottes zu leben. Und einfach, wenn wir Zeit, bewusst Zeit uns nehmen, um diese Zeit da drin zu verbringen, im Glauben, also wenn wir sagen, ich glaube, ich vertraue darauf, dass du alles schon am Kreuz gemacht hast, dann aktivieren wir sozusagen den Heiligen Geist, der dann in der Lage ist, unsere Sensoren so zu tunen, dass wir ihn wieder wahrnehmen können. Und dass es dann wirksam wird für uns. Der Glaube macht das aktiv, der Glaube macht das wirksam. Genauso wie der Glaube an die Sündenvergebung am Kreuz das für uns aktiv macht. Jesus ist für jeden Menschen gestorben, auch den, der es nicht glaubt. Das heißt, Jesus hat schon alles verbracht, für jeden Menschen aus Gnade. Die Sündenvergebung gottesmäßig ist da passiert, aber sie wird erst aktiv, wenn wir daran glauben und darauf vertrauen. Und so ist es halt auch mit diesem Reingehen in den Himmelreich, Reingehen in die Herrlichkeit Gottes. Und dazu müssen wir begreifen, dass Kolosser 2, Vers 9, in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit, also Gottes, leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Die ganze Fülle Gottes lebt in Jesus und in ihm haben wir Anteil daran. Gott ist komplett, Heiliger Geist, Vater, Jesus, in uns drin. Habe ich schon mal darüber gepredigt? Könnt ihr euch runterladen. Gott ist komplett in uns drin, das müssen wir begreifen, immer. Ob ich es fühle oder nicht, er ist da, bam. Deshalb habe ich auch die Autorität, irgendwie Dinge zu tun. Wenn ich meine Hände ausstrecke und jemandem auflege und sage, in Jesu Namen sei geheilt, dann ist es ja nicht ich, sondern ist sozusagen Gottes Hand da drin und ich bin wie so ein Überzieher. Und dann legt Gott jemandem die Hand auf, einfach weil Gott in seiner ganzen Fülle in mir drin ist. Und wenn ich in seinem Willen bete, dann passiert da krasses Zeug. Nicht, weil ich es tue, sondern weil Gott in mir es tut. Und weil die ganze Fülle Gottes in Jesus in mir drin ist. In dir. Die zweite Sache, die wir begreifen müssen, und das ist jetzt, wird's schräg, also es wird nicht schräg, aber es hört sich schräg an. Epheser 2, Vers 6. Und Gott hat uns mit auferweckt von den Toten und mitversetzt in die himmlischen Bereiche und Orte in Christus Jesus. Wir sind, du bist, obwohl du jetzt gerade hier sitzt, auf irgendeine ganz schräge, übernatürliche, mystische Art und Weise gleichzeitig, jetzt in diesem Moment, vollständig im Himmel, da wo Jesus ist, zur Rechten Gottes, im Thronsaal, da bist du gerade. Du nimmst es nur nicht wahr vielleicht. Ich hoffe, dass du es wahrnimmst, aber ich nehme es gerade nicht wahr. Es ist gleichzeitig der Fall. Wir sind mit ihm hineinversetzt. Und genauso wie ich glauben kann, dass Gott jetzt hier ist, Jesus ist hier, mitten unter uns, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Und gleichzeitig glaube ich, dass Jesus gerade neben dem Vater, zu Rechten des Vaters, auf dem Thron sitzt. Das ist möglich für mich, beides. Also das glaube ich gern. Dann so muss ich dann auch da sein, weil ich bin mit ihm hineinversetzt in diese himmlischen Orte. schräg, aber das müssen wir jetzt irgendwie, da müssen wir durch. Das ist so. Und wir müssen halt lernen, das gleichzeitig wahrzunehmen. Ich glaube, es ist möglich, dass wir unsere Sensoren vom Heiligen Geist so tunen lassen, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir mit Übung das wahrnehmen können. Dass wir wahrnehmen können, dass Gott hier ist und dass wir wahrnehmen können, dass wir eigentlich auch schon Zugang haben zu himmlischen Orten. So wie Paulus an einer Stelle schreibt, er redet davon jemand anders, aber ich glaube, er meint sich, ist hineinversetzt worden und er weiß nicht, ob nur im Geist oder im ganzen Leib, an himmlische Orte. Und ist da rumgeeiert, hat sich das alles angeguckt. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, so wie wenn wir die Augen zumachen und versuchen, unsere natürlichen Sinne zu überhören, wir Gott wahrnehmen können, mit Übungen auch wahrnehmen können, was er gerade tun will. Wo weht der Heilige Geist gerade? Wo ist was? Das können wir lernen, das können wir mit Übung hinkriegen. So können wir halt auch wahrnehmen, halt wirklich die Himmelreiche. Und wir können da rein und raus. Ich bin davon überzeugt. Und wir müssen es üben. Ich muss es auch noch üben. Aber es ist doch geil, oder? Hast du nicht schon mal darüber nachgedacht, wie cool wäre es mit Jesus Kristallmeer? Bling, bling, hatte der Benjamin gesagt, so das mal zu erleben, das mal zu sehen, so irgendwie, das ist doch cool. Ich hätte da Bock drauf, irgendwie mal sowas zu erleben. Und wir kommen da im Glauben rein. Du bist bevollmächtigt durch Gnade und einfach zu sagen, ja Jesus, wenn das so ist, dann vertraue ich darauf. Ich vertraue, dass dein Tod nicht nur ausreicht, um dich von den Toten aufzuwecken und meine Sünden zu vergeben und mir ein neues Ich zu geben, eine neue Schöpfung, sondern dass es auch ausreicht, dass ich gleichzeitig hier sein kann, im Himmel sein kann und dass ich die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen kann. Sein Tod reicht aus, dass deine Sensoren Gottes Gegenwart wahrnehmen können. Also möchte ich dir Mut machen, dass du den Herrn dran lässt, da so an deiner Sensorik schrauben zu lassen, dass wir das wieder wahrnehmen können, dass unsere geistlichen Augen ein Feintuning bekommen und diese Frequenz wieder wahrnehmen können. Wenn wir das schaffen und wenn wir begreifen, wir müssen es nicht immer wahrnehmen, aber wenn wir ein Bewusstsein darüber bekommen und im Vertrauen darauf leben, dass wir in der Herrlichkeit Gottes sind und in seiner Fülle und aus dieser Herrlichkeit, aus dieser Fülle im Überfluss auch schöpfen können, in unserem Dienst, in unserem Leben, in dem wir Menschen irgendwie dienen, dann verändert das unsere Haltung. Und das ist wichtig. Entweder ich kann auf der Erde sein und darauf vertrauen, dass Gott dort oben ist und ich bei ihm bin und versuchen, Dinge runterzuziehen, also von der Haltung her, von meiner Herzenshaltung. Oder ich kann aus der Herrlichkeit herausleben und sagen, gut, meine Wurzeln sind nicht auf der Welt, nicht im Alltag, nicht in meinen Sorgen und Problemen, sondern meine Wurzeln sind bei Gott in seiner Herrlichkeit und ich lebe aus der Herrlichkeit heraus und aus seiner Gegenwart heraus, nach unten. Also mein Ziel ist es, da was zu verändern. Versteht ihr das? Also, ja gut, ich verstehe es auch noch nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist eine ganz andere, unterschiedliche Haltung. Und das kann uns nur Gott irgendwie zeigen, offenbaren, uns damit reinnehmen. Aber ich möchte persönlich wirklich aus seiner Herrlichkeit herausleben, aus seiner Gegenwart herausleben und nicht meine Wurzeln auf der Erde haben. Weil hier ist doof. Hier sind die Sorgen so groß und hier sind die Krankheiten und Schmerzen so groß und hier diese alten Wurzeln, die mich irgendwie immer wieder fallen lassen, die will ich gerne kappen und würde gerne wirklich verwurzelt sein in dem, was oben ist. Schreibt Paulus ja auch. Weil das ist ein ganz anderes Denken. Und ich glaube, dann ist auch sowas möglich wie in der Apostelgeschichte. Zu Pfingsten. Ich glaube, als dieses abgefahrene Pfingsten passierte, wo dann der Heilige Geist fiel, alle sind im Obergemach, das ist dann vielleicht wie so ein Wintergarten früher, nur ohne Glas, alle sind im Obergemach und befinden sich da und beten. Und dann plötzlich fällt der Heilige Geist, draußen tierischer Wind, die Rollos rappeln und klappern und es ist so ein Tohuwabohu, dass irgendwie die Leute aus der Stadt kommen und gucken, was sind da los. Und dann kommen plötzlich diese Apostel da raus und die ganzen anderen, die da in dem Raum waren und sind total verballert. 9 Uhr morgens kommen da raus und alle denken, wow, die sind ja total besoffen vom süßen Wein. Steht da drin. Die dachten, die wären kurz im Frühschoppen gehabt und wären total verballert. Und dann fangen die auch noch alle an zu predigen. Wahrscheinlich Fußball-Schalke predigt mäßig und irgendwie so, und wie so ein besoffener Hooligan kommen die raus. Und das Krasse ist, der Heilige Geist kommt mit ihnen raus und spricht durch sie. Und jeder, der da ist, egal welche seine Muttersprache ist, hört sie in seiner Muttersprache. Also was Übernatürliches passiert. Ihr partymäßiges Rauskommen und Breitsein vom Geist ist eine so heftige Predigt und ein so heftiges Wirken des Heiligen Geistes, dass sich da mehrere tausend Menschen bekehren. Wow, habe ich noch nicht geschafft. Vielleicht muss ich lernen, den Heiligen Geist mehr fließen zu lassen und mich selber irgendwie einfach mal darauf einzulassen. Ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben. Ich vermute mal, die hatten tierischen Spaß dabei. Da hat nicht der Petrus vorüberlegt, rausgeguckt, oh, da kommen ganz viele, oh, eben schnell das Skript raus, irgendwie eine Bibelstelle rausgesucht, aus der Bibel, die es damals noch gar nicht gab. Nein, aber genau, hat dann der Petrus aus dem Petrusbrief noch eine Stelle rausgeschrieben. Und hat sich vorbereitet überlegt, was sage ich denn und wie machen wir das mit dem Übergabegebet und so. Und ist dann rausgegangen, sondern ich glaube eher, dass er total voll von der Herrlichkeit Gottes war. Und da draußen die Leute, cool, gehen wir mal raus. Und dann macht den Rest Gott. Und das ist für mich eine echt schöne Art von Dienen. Wenn ich Gott genießen kann und er macht den Rest. Immer dann, wenn du anfängst, seine Herrlichkeit zu genießen, übernimmt Gott den Rest, den du brauchst erstmal. Und sorgt dafür, dass das passt. Und wenn es dran ist, dass du mal irgendwie einen klaren Kopf hast, dann sorgt er auch dafür. Brauchst keine Angst haben, dass du mal irgendwas verpasst. Das ist genauso wie jemand sagte, oh, wenn ich anfange in Sprachen zu beten, dann könnte es ja sein, dann gebe ich ja meine Kontrolle ab. Mein Gedanke? Ja, an den Heiligen Geist. Aber gut, dann gebe ich meine Kontrolle ab und hat die dann Angst, die Kontrolle nicht wiederzukriegen? Also wenn ich irgendwie in Sprachen bete, kann ich jederzeit aufhören und Stopp sagen, wenn gerade einer vor ein Auto laufen will. Also ich muss keine Angst haben, dass ich die Kontrolle nicht wiederkriege. Also der Heilige Geist sorgt schon dafür, dass ich das irgendwie noch auf den Pin kriege. Und ich glaube, er sorgt dafür, dass ich mein Leben weitaus besser hinkriege, als dass ich effektiver sein kann und unglaubliche Frucht bringen kann und es einfach dabei genießen kann. Ist doch cool, oder? Und total oft halte ich krampfhaft an den Dingen fest, die ich schon kenne und auf die ich vertrauen kann, weil die habe ich ja schon mal gemacht. Und total oft halte ich daran fest und sage, okay, ich habe jetzt schon so und so viele Predigten gehalten und ich ziehe das im Notfall. Wenn der Heilige Geist nicht knallt, dann ziehe ich das einfach so durch, wie ich es schon 100 Mal gemacht habe. Und ich werde auf jeden Fall nicht mein Gesicht verlieren. Kennt ihr solche Gedankengänge? Oder bei anderen Dingen. Ich kann ja auf das vertrauen, was ich schon habe. Und es fällt mir total schwer, Predigten zu halten, wo nichts mehr ist, wo ich drauf vertrauen kann. Wo ich dann aufs Wasser gehen muss. Wo ich dann wirklich ihm vertrauen muss. Aber ich glaube, das ist dran, zu sagen, okay Gott, mein Fokus soll sein, ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich will dich. Und der Rest wird passieren. Weil ich komme meiner Bestimmung nach, wenn ich mich auf ihn so fokussiere. Und ich glaube, man kann so auf Gott fokussiert sein und trotzdem aktiv im Alltag sein. Man muss nicht in ein Kloster gehen, man muss nicht irgendwie nichts mehr machen wie so ein mystischer Eremit, sondern man kann wirklich auch aktiv in so einer Trance Gottes leben. Das geht. Da bin ich von überzeugt. Und da möchte ich euch Mut machen zu. Ich hoffe, dass in meinem Leben das passiert, dass in eurem Leben das passiert, dass die Gegenwart Gottes wieder so alltäglich wird, wie es in der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Wo es vollkommen normal war. Zwei gehen am Tempel vorbei, da sitzt der Typ, ja, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, steh auf und geh. Geil, oder? Wahnsinn. Ich würde hinrennen und sagen, hey, wo ist dein Arzt, wo ist dein Arzt? Oder darf ich dich reinrollen irgendwie, dass du sowas sehen kannst? Irgendwie, wisst ihr so, aber bei denen war das schon so normal. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes, das ist meine reine Theologie, also nee, meine Überlegung. Kennt ihr die Geschichte von Hananias und Sapphira? Die beiden haben, also alle haben da alles gehabt und haben ihm ihr ganzes Geld auch an die Gemeindeleitung gegeben und so. Was ich nicht schlecht finde, macht das ruhig. Nein, aber die haben das Geld immer abgegeben, dass das dann verteilt wurde, so wie es jeder brauchte. Und die beiden haben was zurückbehalten. Die hatten da irgendwie ein bisschen Knete zurückbehalten und haben einfach irgendwie, aber wir haben es aus eigener Hand. Keiner, es war freiwillig, weil keiner musste das tun und also das abgeben und die haben freiwillig das zurückgehalten und so getan, als wenn sie es gar nicht hätten. Und dann kommt es da irgendwie, dann hat da einer eine Offenbarung drüber und dann wird gesagt, hör mal, Hananias, was ist denn da mit dem Geld und so? Und der Typ fällt tot um. Und dann wird seine Frau, Sapphira, kommt rein und er fragt auch immer, was ist denn mit dem Geld so? Und ja, die beiden, ja, und so, und du wirst hier genauso rausgetragen werden wie dein Mann. Bam, und die fällt tot um. Total oft habe ich das gehört, dass da gesagt wurde, das ist ein Gericht Gottes, weil Gott belogen wurde. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, weil auch für diese Lüge ist Jesus gestorben. Ich glaube, dass die Leute, dass die beiden vor Schreck gestorben sind. Die Erkenntnis darüber, in dieser Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes, die Erkenntnis darüber, was sie getan haben und dass sie im Endeffekt die Gemeinde und den Heiligen Geist, und weil die Gemeinde und der Heilige Geist waren so eng miteinander, belogen haben, das war was, wo das Herz stehen geblieben ist. Und ich glaube, deshalb sind die beiden gestorben, weil sie das total geflasht hat. Und ich sehne mich nach einer Gemeinde und einem Leib Christi, der wieder so fest verbunden ist mit dem Heiligen Geist, dass wenn Unheiliges passiert, dass die Reaktion darauf echt totale Panik ist. Ich wünsche mir natürlich nicht, dass wir alle tot umfallen, aber dass wir wieder so eins sind mit Gott und mit dem Heiligen Geist und unseren Alltag so bestreiten. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir den Heiligen Geist unsere Sensoren schrauben lassen. Wäre doch geil, oder? Wenn wir so Dinge erleben wie in der Apostelgeschichte. Und wäre doch geil, wenn wir es üben würden, die Herrlichkeit Gottes bewusst wahrzunehmen und zu lernen, gleichzeitig im Geist zu wandeln und im Geist diese Dinge wahrzunehmen. So wie mit ein Chamäleon mit einem Auge in die Welt gucken könnte, mit einem Auge in den Himmel gucken könnte. Das wäre doch geil, oder? Und ich glaube, es geht. Wir müssen einfach nur lernen, dass da noch mehr ist. Ich kann mit einem Augenbrauen wackeln, ist abschließend. Seht ihr das? Nur mit einem. Ich kann mit beiden und nur mit einem. Interessanterweise kann ich das mit der anderen Augenbraue nicht. Ich versuche das immer und der Problem ist, ich spüre den Muskel nicht. Den Muskel kann ich fühlen und ich weiß, wo der ist und dann weiß ich, wo ich sozusagen anspannen lassen muss. Aber bei der anderen Seite, da weiß ich nie wo. Beide geht, aber da, das, so. Und das, je mehr ich das geübt habe, desto mehr konnte ich das. Je höher konnte ich die Augenbraue ziehen. Bei der anderen, es klappt einfach nicht. Natürlich könnte ich es theoretisch, weil ich kann sie auch beide hochziehen, aber ich habe nicht gelernt, diesen Muskel einzeln wahrzunehmen und zu spüren, um ihn dann hochzuziehen. Und so ist es mit euren geistlichen Sensoren. Man muss erst mal fühlen, wo die sind und lernen, mit denen dann umzugehen. Und irgendwann ist es vollkommen normal. Und dann kann ich das auch in Predigten als rhetorisches Mittel einsetzen. Und meine Mimik, damit niemand nur gucke wie ein Flipper. Und so ist es mit euren geistlichen Sensoren. Also bitte, ich will euch Mut machen, dass wirklich, lasst euch von Gott feintunen und seid euch bewusst darüber und vertraut darauf, dass die Herrlichkeit Gottes immer für euch greifbar ist und ihr jederzeit da rein könnt. Und wenn wir es am Anfang nicht hinkriegen, also bei mir, ich bin da auch noch nicht so, wie manche andere irgendwie drauf sind, es ist eine Übungssache, so wie ich üben muss, meine Augenbraue hochzuziehen oder wie ich üben muss, laufen zu lernen oder meine Ohren zu benutzen. Ich zum Beispiel höre den Unterschied zwischen A und As nicht. Aber es gibt Musiker, die können den Unterschied von einem Halbtonschritt so hören, dass sie sofort... Die haben es einfach, die hören auch, was A ist. Also ich kann immer nur vergleichen, aber die hören, die 440 Hertz, das ist ein A. Das ist krass, aber es ist eine Übungssache. Das lernt man halt als Musiker oder manche. Und oder man kann es zumindest lernen. Und so können wir auch lernen, irgendwie Gottes Herrlichkeit in unserem Alltag wahrzunehmen. Ja, Amen. Ich würde jetzt gerne beten. Sollen wir so wie Gefreiter eine Gebetsgemeinschaft machen, oder nicht?